ARD Sounds.
WDR 3 Kulturfeature.
Es erklingt eine Musik, die wir schon einmal gehört haben. Aber das ist lange her. Ich weiß nicht, wann und wo es war.
Ingeborg Bachmann und Hans-Werner Henze sind beide 26 Jahre alt, als sie sich kennenlernen. Vom 31. Oktober bis 2. November 1952 findet eine Tagung der Gruppe 47 statt. Wie immer an einem Ort abseits des großen Getümmels, diesmal auf Burg Berlepsch zwischen Göttingen und Kassel.
Ich fuhr mit Hildesheimer aus München dahin, das war irgendwo im Hessischen, und lernte sie dort kennen am selben Tage, unter diesen anderen Schriftstellern unserer Generation, die dort waren, und dachte, was ist das für eine tolle Person, wer ist das bloß? Und ich habe angefangen, mit ihr zu sprechen. Und ich habe gesagt, sind Sie Lyrikerin oder schreiben Sie Romane? Sie sagt, nein, ich schreibe Heimatromane. Und ich dachte, Heimatromane, aber warum sind Sie dann hier? Als Beobachterin. Ich lehne die Asphaltliteratur ab. Und sie hat mich tatsächlich für eine ganze halbe Stunde oder Viertelstunde in dem Glauben gelassen, dass sie eine Heimatdichterin sei. Und ich fand es sehr komisch und merkte auch, dass es nicht ganz richtig sein konnte. Ich habe mich dann informiert, wusste dann, ein bisschen später dann auch, wer es nun wirklich war. Aber ich war von ihr sehr begeistert.
Hans-Werner Henze, der Komponist, stößt zu den Schriftstellern der Gruppe 47, weil er zusammen mit Wolfgang Hildesheimer an der Funkoper Das Ende einer Welt gearbeitet hat. Sie erschien als Band 11 der Buchreihe Studio Frankfurt. Band 12 dieser Reihe war Ingeborg Bachmanns erster Gedichtband Die gestundete Zeit. Das ist wie ein Zeichen. Noch während der Tagung der Gruppe 47 schreibt er eine Notiz an Ingeborg Bachmann.
Liebes Fräulein Bachmann, ich sehe Sie nicht mehr. Montag früh fahre ich nach Köln. Wenn Sie wollen, nehme ich Sie mit. Werde nochmal anrufen. Ihre Gedichte sind schön und traurig. Aber die Idioten, selbst Leute, die so tun, als ob sie verstünden, verstehen nicht. Adieu, Ihr H.W. Henze.
Wir hören die Musik wieder auf einer Insel. Diese Insel ist nicht sehr groß. Im Hafen kommt mittags ein Schiff an und bringt die Leute zurück, die am Vortag zur nächsten größeren Stadt ans Festland gefahren sind.
Fräulein Bachmann fährt mit Henze nach Köln. Dass ihre Gedichte schön und traurig sind, wie Henze es empfindet, ist das Signal für ihr Bündnis. Beide interessieren sich in ihrer Kunst für Grenzüberschreitungen. Beiden geht es um die Beziehung zwischen Musik und Sprache. Der Komponist sucht nach den entsprechenden Worten, die Lyrikerin nach der entsprechenden Musik. Henze bezeichnet die Musik als geistige Rede. Und Ingeborg Bachmanns besonderes Verhältnis zur Musik ist von der frühen Lyrik bis zum späten Roman Malina zu verfolgen, der in seinem Spiel mit Thema und Variation wie eine Symphonie gebaut ist. Henze nennt ihn später Mahlers Elfte. Ein größeres Lob ist für ihn nicht denkbar. Die künstlerischen Gemeinsamkeiten zwischen Henze und Bachmann wirken verblüffend. Beide stehen im Spannungsfeld zwischen Tradition und Moderne. Auf ihren ureigenen Feldern sehen sie sich dogmatisch erstarrten Neueren gegenüber. Henze der Zwölftontechnik und dem Kreis um die Darmstädter Neue Musik, Bachmann der Ideologie des Kahlschlags. Deswegen lehnt sie anfangs die Moderne der Gruppe 47 ironisch als Asphaltliteratur ab.
Es gibt auf dieser Insel 12 Mann Wachmannschaft und 5-mal so viel Bewachte. Auch hier ist die Musik zu hören. Mittags, wenn die Sonne ergeben im Zenit steht.
Beide sehnen sich nach Musik. Beide sehnen sich nach Sprache. Und es gibt einen gemeinsamen Fixpunkt. Er liegt im Süden. Im italienischen Süden. Beide wissen um ihren Abstand zu dieser Vision. Umso größer wird ihre Anziehungskraft. Ingeborg Bachmann macht mit ihrer Schwester 1952 zum ersten Mal Urlaub in Italien. Ein frühes Gedicht heißt Herbstmanöver.
Und der Fluchtweg nach Süden kommt uns nicht wie den Vögeln zustatten. Vorüber am Abend ziehen Fischkutter und Gondeln und manchmal trifft mich ein Splitter traumsatten Marmors, wo ich verwundbar bin, durch Schönheit im Aug.
Diese Zeilen zitiert Henze sehr gern. Und er bricht, wie zum Trotz, im Frühsommer 1953 von München auf zur Insel Ischia. Er möchte Abstand gewinnen. Zur Bundesrepublik der Adenauerzeit mit dem untergründigen Fortwirken der nationalsozialistischen Prägungen, zum deutschen Kulturbetrieb, zum deutschen Alltag. Henze erlebt die Zwänge angesichts seiner Homosexualität umso deutlicher. Zuerst soll sie wohl nur einige Monate dauern, diese Flucht nach Süden. Aber Henze bleibt in Italien. Noch heute lebt er dort, in der Landschaft der Castelli Romani bei Rom. Kaum auf Ischia angelangt, beginnt er bei Ingeborg Bachmann zu werben, dass sie zu ihm komme.
Liebe Ingeborg Bachmann, natürlich ist es gefährlich, von Glück und zu viel Zuneigung begünstigt zu sein. Aber etwas Glück, solches, das nicht aus intellektuellen Regenrinnen und nicht in intellektuelle Schlünder läuft, etwas zarte Freude und Liebe, vielleicht auf ganz kühler Erde und sehr fremd und keusch, kleine Wunder von Schönheit und Reinheit, das kann nur gut sein, wenn man arbeiten will. Gerade das gehört zu dem, was man aus der kommenden Zeit machen muss. Oh, hoffentlich verstehen Sie recht. Wenn Sie wüssten, wie schön ich es hier habe.
Sehr fremd und keusch, das sind Schlüsselworte für die Landschaft und dafür, wie man sich in sie einfügen könnte. Und Ingeborg Bachmann folgt diesem Ruf. Als sie ihr Kommen ankündigt, schreibt er ganz überschwänglich:
Sie müssen sich zwingen, alles abzustreifen und auch keine Rückfälle zu haben. Aber jetzt keine Worte mehr. Telegrafieren Sie rechtzeitig, wann Sie ankommen, ob in Porto d'Ischia oder in Forio. Beides ist von Neapel aus möglich. Am hübschesten aber ist es, gegen 12.30 Uhr am Frachthafen, wo die rote Backsteinkapelle ist, das kleine Boot Ondine zu nehmen und zwischen Gemüse und schlecht gegen Zigarettenstummel und offenes Feuer geschützten Benzinkanistern unter rauen Seeleuten, wilden Piraten herüberzukommen, nach Ponte d'Ischia und dann Porto. Wenn Sie mir nicht Nachrichten geben, kommen Sie halt mit dem Omnibus. Meine genaue Adresse ist Via Cesotta 2, Haus von Lucia Capuano. Auch sieht man mein Auto vor der Tür. Es ist nicht leicht vorzudringen, aber Ihnen mag es gelingen. Es ist außerhalb der Stadt in den Weingärten in San Francesco di Paola. Da Sie die wunderbare Bachmann sind, werden wir leicht sehr gute Agreements finden hinsichtlich der Gestaltung des Tages. Viel Alleinsein ist nötig, aber das alles kommt zur Sprache, wenn Sie hier sind. Wenig Bücher mitnehmen, sich nichts Besonderes vornehmen, abwarten, abwarten. Der große Pan lauert.
Die gemeinsamen Monate auf Ischia von August bis Oktober 1953 bilden den mythischen Urtext der Beziehung zwischen Bachmann und Henze. Es sind Monate, in denen sie zusammen an künstlerischen Werken arbeiten. Bachmann schreibt das Hörspiel »Die Zikaden«, Henze komponiert die Musik dazu.
Denn es sind noch immer die Schiffbrüchigen, die auf Inseln Zuflucht suchen. Man wird mir erwidern, es trägt sie doch ein weißes, mit fröhlichen Wimpeln besetztes Schiff herüber. Sie haben große, volle Koffer zur Hand, sie sind barhäuptig und tragen bunte, flatternde Halstücher und an den Füßen luftige Sandalen. Und ich erwidere, man sieht es ihnen nur nicht an, dass sie schon ohne Kraft sind und am Ufer hinsinken werden, wenn keiner ihnen zusieht, mit geschlossenen Augen. Und dass sie Gott danken werden für ihre wunderbare Rettung. Sie alle wissen nichts von der Insel, die sie für ein Stück Erde höherer Ordnung halten. Sie sehen zurück auf den Kontinent, diesen grauen Klebstreifen am Horizont, dem sie entronnen sind. Und sie danken Gott dafür, dass er das Meer zwischen sie und das Land gelegt hat. Mit einer Fahrkarte und einem Pass in der Tasche, mit wenig oder viel Geld für die kommende Zeit, erreichen sie ihr Ziel und sind voll Misstrauen gegen ihresgleichen. Darum spricht keiner mit dem anderen. Aber das wird sich ändern nach einer Weile. In der kommenden Zeit, wie Sie meinen. Sie werden dann verstreut über die Insel wohnen und versuchen, ein neues Leben zu beginnen. Und die Zeit wird kommen.
Das Hörspiel »Die Zikaden« umkreist eine südliche Insel als existenziellen Schicksalsort, als Ziel einer unmöglichen Sehnsucht. Es ist die Einsamkeit der 50er Jahre, eine Einsamkeit in der deutschen Sprache und der Versuch ihrer Aufhebung. Die konkrete Lebens- und Kunstgemeinschaft, die Bachmann und Henze auf Ischia versuchen, wird ästhetisch überhöht und in etwas Zeitloses überführt. Von Anfang an bemühen sich die beiden um die richtige Mischung aus Nähe und Distanz. Sie berauschen sich an der Kunst. Und für Ingeborg Bachmann, die ihre ersten ernüchternden Erfahrungen mit Männern hinter sich hatte, muss die Anziehungskraft Henzes auch darin bestanden haben, dass seine intime Nähe etwas anderes versprach. Er schien in seiner Homosexualität ein wunderbarer Kontrapunkt in ihrem Verhältnis zu Männern zu sein. Ihr Gedichtzyklus »Lieder von einer Insel« kündet davon. Er spielt mit dem Verhältnis von Sinnlichkeit, von Fleisch und Kunst, und es ist die angestrebte, größtmögliche Form von Intimität, als Hans-Werner Henze diesen Gedichtzyklus auch vertont.
»Lieder von einer Insel. Schattenfrüchte fallen von den Wänden. Mondlicht dünnt das Haus und Asche erkaltet der Krater, trägt der Meerwind herein. In den Umarmungen schöner Knaben schlafen die Küsten. Dein Fleisch besinnt sich auf meins. Es war mir schon zugetan, als sich die Schiffe vom Land lösten und Kreuze mit unserer sterblichen Last Mastendienst taten. Nun sind die Richtstätten leer. Sie suchen und finden uns nicht.
Jedenfalls war sie eingetroffen und war auf der Piazza in Forio am Sonntag im August, das der Tag ist des heiligen Vitus, des heiligen Veit. Das ist das größte Fest von Forio, Ischia. Und war wirklich sehr schön, vielleicht ist es jetzt noch immer so schön, wie es damals war. Es war eine fast heidnische Festlichkeit mit sehr vielen Fackeln, sehr viel Trommeln, sehr viel Musik und Frenesie. Und sie traf dort ein, als das Fest gerade angefangen hatte. Und sie hat wirklich geglaubt, dass Italien so ist oder Neapel so ist, dass da ein Fest stattfindet, das nie aufhört.
Es ist fast zwangsläufig, dass es dann zu einer Krise kommt. Diese Krise geht unmittelbar aus ihrer Vertrautheit hervor. Einer Vertrautheit, die gemeinsame künstlerische Erfahrungen möglich macht, schöpferische Rauschzustände. Die beiden Künstler denken sogar daran, zu heiraten. Henze schreibt im April 1954 an Bachmann:
Die ganze Sache kann mit wenigen spärlichen Worten erklärt werden. Als ich sah, dass du diese Unterlagen von der Botschaft geholt hattest und die Dinge Form annahmen, merkte ich, dass ich nicht in der Lage sein würde, mich in diese Ehe zu stürzen. Ein oder zwei Tage später kam ich zu dir, und du erinnerst dich, wie ich da saß und das Buch las und so tat, als würde es mich brennend interessieren. Das lag daran, dass ich noch nicht einmal sprechen konnte vor lauter Angst, von dir etwas über die Sache zu hören. Ich hoffte, du würdest meine Haltung nicht einfach als schlechtes Benehmen sehen, sondern als das, was sie war. Nun kann ich dich nur bitten, mir zu verzeihen. Ich hoffe, es zählt nicht wirklich, dass du dich von mir verletzt fühlen könntest, weil ich jemanden im betrunkenen Zustand erzählt habe, wir würden vielleicht heiraten. Wahrscheinlich wäre das Leben zur Hölle geworden, vor allem für dich. Das war mir sofort klar, als ich mich den Tatsachen gestellt habe. Für mich gibt es weder Hoffnung noch Rettung. Ich muss mein erbärmlich einsames Leben bis zum bitteren Ende durchhalten. Und dir sollte inzwischen klar sein, dass deine Ehre auf diese Weise weniger beschädigt ist, als wenn du mich wirklich geheiratet hättest. Unbrauchbar, wie ich wirklich bin.
Ingeborg Bachmann hat ihren Antwortbrief nicht abgeschickt, er findet sich aber in ihrem Nachlass.
Gewiss. Ich hatte dich nie über diese Angelegenheit gefragt in letzter Zeit, hatte das alles als einen Scherz aufgefasst, weil ich in der Zwischenzeit wieder ein wenig Überblick gewonnen habe. Aber jetzt muss ich dir antworten. Bitte glaube nicht, dass ich so verletzt war, weil du es dir anders überlegt hast. Ich war viel trauriger und krank, weil ich dein Benehmen, Schweigen und Kälte nicht verstand. Wenn ich deinen Brief lese, denke ich, dass du nur wegen dieser Heiratsidee Angst hattest, Angst, dass ich sie ernst nehmen könnte, und du hast mir all das aufgeladen, weil du nicht wusstest, wie du herauskommen könntest. Ich denke, wir sollten beide diese Angelegenheit vergessen und in Zukunft das Beste machen aus unserer Freundschaft und unserer Arbeit und den Möglichkeiten zwischen uns. Du bist so begnadet mit deinem Schreiben. Man muss nur dafür bezahlen und unsere Engel sind dunkel. Bitte fühl dich frei. Und wenn wir uns wiedersehen, können wir neuen Wein trinken auf scheue und witzige Zeiten, ohne Harm.
Denn es sind noch immer die Schiffbrüchigen, die auf Inseln Zuflucht suchen.
Ingeborg Bachmanns Ton scheint gefasst, doch es ist eine Souveränität, der man anmerkt, wie mühsam sie erschrieben ist. Bachmann setzt dem juvenil anmutenden Pathos Henzes eine Haltung entgegen, von der man ahnt, dass sie nicht stark genug für sie ist. Der Süden, die Kunst, sie arbeiten weiter. Bald gibt es wieder gemeinsame künstlerische Projekte. Henze konfrontiert Bachmann ständig mit neuen Ideen zu Opernlibretti, und Bachmann sucht erneut Zuflucht bei ihm in Italien.
Sie hat sofort verstanden und sofort reagiert, sehr gut und richtig reagiert und ist immer solidarisch gewesen mit mir und meiner Sexualität. Und wir haben dann jahrelang sogar zusammengelebt, anschließend, nach dieser Klärung der Situation, und hatten eine sehr schöne Zeit, die ich niemals vergessen werde, die schönste Zeit meines Lebens vielleicht. In Neapel, in diesen Jahren 54, 55, 56, wo wir zusammen lebten, in einem bürgerlichen Hausstand mit Angestellten und schlechter Heizung und Zug und kein Geld, die Miete zu bezahlen und den komischsten Sachen, den seltsamsten Zwischenfällen, aber auch mit sehr viel Vergnügen und einer Art von Glück sogar. Und mit einer fabelhaften Produktion. Sie schrieb damals Gedichte. Jeden Tag arbeitete sie an ihren Gedichten. Ich komponierte. Und wir lebten ein wunderbares, schönes, reines Leben.
Lieder von einer Insel. Einmal muss das Fest ja kommen. Heiliger Antonius, der du gelitten hast, heiliger Leonhard, der du gelitten hast, heiliger Vitus, der du gelitten hast, Platz unseren Bitten, Platz den Betern, Platz der Musik und der Freude. Wir haben Einfalt gelernt, Wir singen im Chor der Zikaden, wir essen und trinken, die mageren Katzen streichen um unseren Tisch. Bis die Abendmesse beginnt, halte ich dich an der Hand mit den Augen. Und ein ruhiges, mutiges Herz opfert dir seine Wünsche. Honig und Nüsse den Kindern, volle Netze den Fischern, Fruchtbarkeit den Gärten, Mond dem Vulkan, Mond dem Vulkan. Unsere Funken setzten über die Grenzen, über die Nacht schlugen Raketen ein Rad, auf dunklen Flößen entfernt sich die Prozession und räumt der Vorwelt die Zeit ein, den schleichenden Echsen, der schlemmenden Pflanze, dem fiebernden Fisch, den Orgien des Winds und der Lust des Bergs, wo ein frommer Stern sich verirrt, ihm auf die Brust schlägt und zerstäubt. Jetzt seid standhaft, dörichte Heilige, sagt dem Festland, dass die Krater nicht ruhen. Heiliger Rochus, der du gelitten hast, o der du gelitten hast, heiliger Franz.
Einmal muss das Fest ja kommen. Henze erlebt erste künstlerische Erfolge, erfährt internationale Anerkennung. Aus London schickt der Ingeborg Bachmann das Porträt eines Knaben von Giovanni Bellini und schreibt auf die Rückseite:
Aus Zeitmangel sende ich dir diese Karte mit einem Bildnis der Bachmann. Ist die Ähnlichkeit nicht verblüffend?
Er spielt mit ihrer erotischen Anziehungskraft gerade auch für ihn und arbeitet gleichzeitig fieberhaft daran, sich auf dem Musikmarkt durchzusetzen. Die Anfeindungen, vor allem in der frühen Bundesrepublik mit ihren auch künstlerisch-restaurativen Tendenzen, machen ihm allerdings sehr zu schaffen. Als er Bachmann von einer schweren Schaffenskrise und depressiven Schüben schreibt, antwortet sie:
Es berührt mich sehr, dass wieder eine Zeit gekommen ist, die die Notwendigkeit unserer Freundschaft oder wie man diese Merkwürdigkeit nennen will, hervorkehrt.
Mittags erreichen Stille und Hitze von der Helle unterstützt ihren Höhepunkt. Und wenn die Helle ganz dünn und zerbrechlich geworden ist und die Insel unter ihrem Glasdach dampft, steht ein Mann mit einem Brief in der Hand unter dem Schilfrohrdach seiner Terrasse. Er lässt die Hand sinken und lehnt sich an die weißgetünchte Wand des kleinen Hauses, denn er kann jetzt nicht denken. Er erwartet angespannt den ersten Ton, den ersten schrillen Laut der ersten Zikade, ehe tausend andere Töne über diesen Ton herfallen und ihn und die Stille zerreißen.
In mein erstgeborenes Land, in den Süden, zog ich und fand, nackt und verarmt und bis zum Gürtel im Meer, Stadt und Kastell.
Mit der Zeit schmiedet Henze erneut Heiratspläne, spricht von gegenseitiger Freiheit und Rücksichtnahme. Der eine sucht und findet beim anderen Unterstützung gegen den als feindlich empfundenen Kulturbetrieb in Deutschland. Bachmann ist zwar als literarisches Fräuleinwunder bis auf die Titelseite des Spiegel gelangt und wird mit ihrem zweiten Gedichtband Anrufung des großen Bären groß und enthusiastisch besprochen. Vieles dabei empfindet sie jedoch als Missverständnis. Und Henze hat mit der Uraufführung seiner Oper König Hirsch in Berlin 1956 einen überwältigenden Erfolg, sieht sich aber auch scharfen Angriffen und Intrigen ausgesetzt. Mehrfach beklagt Henze die Kälte in Deutschland, beschwört ein gemeinsames, abgeschirmtes Leben in Italien.
Im Leben ist es wichtig, Zeit zu haben und ganz ruhig zu sein. Das ist meine klare Erkenntnis. Deshalb eben taugt Deutschland nichts, weil sie alle ihre Leere mit Last ausfüllen müssen. Wenn man aber nicht stillhält, können ja gar nicht die guten Geister kommen. Sie verfehlen den Eingang zum Herzen und zielbewusst nach vorn gerichtete Münder, von Energie geschlossen, sind nicht der Platz, wo hinein die guten Geister wollen.
Und als Bachmann sich ernsthaft überlegt, dauerhaft nach München überzusiedeln, aus finanziellen Gründen, reagiert er so.
Du bist nicht gemacht für den Wartesaal zweiter Klasse im Bayerischen Rundfunk, umgeben von scheiß intellektuellen Cretins, und nicht für das Café Luitpold. Du musst auf steinigen Pfaden, aufgezäumt auf Maulesel, schwing die Peitsche zwischen den eisigen Blicken von Eidechsen und Kräutersammlern gegen den Morgenstern zu. So musst du auf das Unvermutete zureiten.
Henze ist ungestüm, rigoros, er möchte sich ganz und gar der Kunst verschreiben. In dieser Unbedingtheit definiert er auch die Ehe, wie sie ihm vorschwebt.
Jedenfalls, wenn du sagst, zu allem bereit zu sein, kann ich dir Folgendes versprechen, und das meine ich aufrichtig. Ruhe, Frieden und die Möglichkeit, dich völlig, ohne irgendwelche anderen Verpflichtungen, deiner schöpferischen Arbeit zu widmen. Und vielleicht ein schöneres Leben, als du es je hattest. Das wäre ein Pakt gegen die bedrohlich dumme Welt, gegen die Angst und um einer keuschen und reinen Idee vom Künstlerleben Ausdruck zu verleihen.
Was sehen Sie, wenn Sie auf der Terrasse stehen und aufs Meer hinaussehen?
Was soll ich sehen? Das Meer. Leicht gekräuselt oder plötzlich Wellen weit draußen sich erheben, stürzen und sich wieder erheben, mit weißen Schaumkämmen auffliegen und glanzzerstäubend in sich zusammenbrechen.
Sonst sehen Sie nichts? Auch an klaren Tagen nichts?
Ich sehe den Himmel.
Lieder von einer Insel. Wenn du auferstehst, wenn ich auferstehe, ist kein Stein vor dem Tor, liegt kein Boot auf dem Meer. Morgen rollen die Fässer sonntäglichen Wellen entgegen, wir kommen auf gesalbten Sohlen zum Strand, waschen die Trauben und stampfen die Ernte zu Wein, morgen am Strand. Wenn du auferstehst, wenn ich auferstehe, hängt der Henker am Tor, sinkt der Hammer ins Meer.
Der umfangreiche Briefwechsel zwischen Bachmann und Henze ist erst im Jahre 2004 erschienen. Es fällt auf, dass ungefähr die Hälfte der gedruckten Brieftexte in anderen Sprachen abgefasst ist. Vor allem natürlich auf Italienisch, der Sprache der südlichen Sehnsucht. Aber es gibt, je nach Laune und Anlass, auch lange englische und französische Passagen. Die Briefpartner versuchen, den deutschen Provinzialismus zu überwinden. Gleichzeitig ist dieses Spiel mit Internationalität auch ein Zeichen für intime Vertrautheit. Der gemeinsame Haushalt in Neapel führt zu einem komischen Rollenspiel der beiden. Ingeborg Bachmann gefällt sich mitunter als italienische Ehefrau. Von einer Lesereise schreibt sie im März 1956 aus Bremen.
Lieber, trag doch bitte gelegentlich, am besten noch heute, meinen Schirm zum Schirmmacher und lass ihm einen schwarzen Seidenanzug machen. Zweitens, brauchst du's Geld, beziehungsweise ist das Geld von Schwitzke angekommen? Drittens, lass um Himmels Willen die Fenster putzen. Viertens, die Angelina soll nicht nur die andere Wäsche, sondern auch meinen Schlafrock waschen. Fünftens, hast du einen Kameriere gefunden? Sechstens, iss kein Knoblauch. Siebtens, spare. Achtens, wirf das Geld nicht zum Fenster hinaus. Neuntens, wie geht es dir? Ich umarme dich. Ingeborg.
Der Alltag scheint sich einzurenken. Henze hat immer wieder schwule Freunde. Sie grüßen Ingeborg Bachmann auch gelegentlich am Ende seiner Briefe und versichern ihr ihre Hochachtung. Als potenzielle Ehefrau hat sie damit nichts zu tun. Sie ist für ihn die Dichterin. Sie steht in Henzes Sehnsucht für jenes unbedingte, absolute Künstlertum, das auch er anstrebt. Seine Briefe sind hitziger, ungestümer als diejenigen Ingeborg Bachmanns. Sie zeigt sich zwar viel wehrloser, tut es meist aber in einem abgeklärten Ton. Es gibt immer wieder ekstatische Augenblicke der Gemeinsamkeit.
In meinem erstgeborenen Land im Süden sprang die Viper mich an und das Grausen im Licht. O schließ, die Augen schließ, presst den Mund auf den Biss. Und als ich mich selber trank und mein erstgeborenes Land die Erdbeben wiegten, da war ich zum Schauen erwacht. Da fiel mir Leben zu.
Doch es lässt sich nicht durchhalten. Ihr gemeinsames Leben in Neapel scheitert wegen ihrer unterschiedlichen Temperamente. Henze beklagt sich im Lauf der Jahre immer wieder über Bachmanns Traurigkeiten, ihr Unglücklichsein, ihr Leiden. Er beklagt sich deswegen, weil sie darüber ihre Arbeit zu vergessen scheint, das, was ihm am wichtigsten ist. Er möchte sich gegen Bachmanns depressive Zustände durch seine unentwegte künstlerische Produktion immunisieren. In einem Brief vom Juli 1956 kommt es zu einer Eifersuchtsszene.
Ich kann dich nicht leiden sehen. Es tut mir sehr weh und macht mich wütend, vor allem gegen mich selbst. Daher habe ich noch nichts beschließen können, außer dass ich gleich nach meiner Rückkehr mit dir reden will. Ich dachte auch über deinen Gast nach. Ich weiß seinen Namen nicht. Der mir gegenüber ein etwas komisches, feindseliges Verhalten an den Tag legte und sich dir gegenüber als Beschützer aufspielte. Aber er scheint ein netter Kerl zu sein und, wenn ich mich nicht täusche, auch intelligent. Ich weiß nicht, ob es sehr geschmackvoll war, als er dich in meiner Gegenwart streichelte und dir ins Ohr flüsterte. Aber was macht das schon? Sicher, ich habe nie in deiner Gegenwart mit jemandem geflirtet.
Ingeborg Bachmann reist aus Neapel ab. Sie meldet sich wochenlang nicht. Dann, im August in Venedig, entwirft sie einen Brief an Hans-Werner Henze.
Lieber Hans, heute habe ich deinen Brief erhalten und ich verstehe, dass du bekümmert warst, weil bis jetzt von mir kein Brief da war. Ich hoffe freilich, dass der größte Teil deiner Verbitterung mir gegenüber aus dieser Tatsache entspringt. Zuerst wollte ich schreiben und dann habe ich nicht können. Es ist schwierig, nach einer ungewöhnlichen Abreise die richtigen Worte zu finden. Und ich fürchte, dass es mir auch gestern nicht gelungen ist, mich gut auszudrücken. Eben diese Nacht habe ich viel überlegt und dann gedacht, nach Klagenfurt zu fahren. Und jetzt bin ich entschlossen, einfach weil es die beste Lösung für die Arbeit ist. Ein ruhiges Zimmer, das Essen von der Mutter, keine Leute und es kommt auch niemand in diese grauenhafte Stadt. Jetzt fühle ich, dass ich mich gut entschieden habe. Auch gestern Nachmittag habe ich an so viele Dinge gedacht, sofort nach Griechenland aufzubrechen oder auf den Mond. Aber auch wenn nicht die Arbeit wäre, ich bin so müde, leer und verletzt wie ein Tier im Wald, das den Schatten sucht und sich versteckt, bis es geheilt ist. Es kommen Augenblicke im Leben, wo die Idee zu flüchten sich verkehrt in das Verlangen, sich in irgendeinen Winkel zurückzuziehen. Italien lädt überall und immer ein, die Augen zu öffnen, die Ohren. Und ich will jetzt nichts anderes sehen als mein Papier, die Schreibmaschine und eine Mauer davor. Du solltest mir nicht so viel vorwerfen, auch wenn vielleicht meine Art zu arbeiten verschieden ist von der deinen. Aber es ist ein Missverständnis, wenn du meinst, dass ich den Dingen, die von mir verlangt werden, davonlaufe. Nur war die letzte Zeit und vielleicht dieses ganze Jahr für mich so schwer. Ich erinnere mich sehr klar an all die schönen Tage in Neapel, aber ich bin nicht fähig, in mir die andere Seite zu klären, die des Scheiterns, trotz deines guten Willens und des meinen, der immer da war. Das musst du glauben.
Es erklingt eine Musik, die wir schon einmal gehört haben. Aber das ist lange her. Ich weiß nicht, wann und wo es war. Eine Musik ohne Melodie, von keiner Flöte, keiner Maultrommel gespielt. Sie kam im Sommer aus der Erde, wenn die Sonne verzweifelt hochstand, der Mittag aus einer Begrifflichkeit stieg und in die Zeit eintrat. Sie kam aus dem Gebüsch und den Bäumen. Denk dir erhitzte, rasende Töne, zu kurz gestrichen auf den gespannten Seiten der Luft
oder Laute aus ausgetrockneten Kehlen gestoßen. Ja, auch an einen nicht mehr menschlichen, wilden, frenetischen Gesang müsste man denken. Aber ich kann mich nicht erinnern. Und du kannst es auch nicht. Oder sag, wann das war. Wann und wo.
Zum Beispiel auch das Libretto, der junge Lord. Du kannst dir nicht vorstellen, wie schwer es war, dieses Libretto aus ihr herauszu. Mit fürchterlichsten, repressiven Methoden musste ich arbeiten. Nicht mehr grüßen oder einschließen oder wütend sein oder was weiß ich, oder mit Geschenken überhäufen, was, nur um einen kleinen Dialog zu kriegen. Gut, es ist wirklich ein sehr schönes Libretto geworden, das ist klar. Sehr schön, aber wie schwer ist es doch gewesen, das herauszukriegen. Es hat sehr lange gedauert. Ich schrieb schon dauernd und dann musste ich sie immer wieder zwingen. Und dann versprach sie, bis morgen diese 3 Zeilen zu machen. Nichts. Eine Woche musste ich warten.
Zu einer wahren Katharsis kommt es, als klar wird, dass ein gemeinsames Leben zum Scheitern verurteilt ist und Ingeborg Bachmann sich offensiv anderen Männern zuwendet. Henze schreibt einen verzweifelten Brief, gestaltet dabei aber den Text trotz des immensen Gefühlsausbruchs als sprachliche Komposition. Es sind 2 Satzreihen, die abwechselnd versartig angeordnet sind. Eine Reihe mit blauem Farbband ist auf Italienisch geschrieben, die andere zunächst auf Deutsch und dann, wenn es brenzlig wird, auf Englisch.
Ich habe begriffen, dass du es nicht mit mir aushältst und dass ich mich an diese Einsamkeit gewöhnen muss, die für mich so grausam ist wie für dich. Ich werde wirklich wütend, wenn ich daran denke, dass du diese ganzen Verrücktheiten machst, nur weil ich schwul bin. Das ist der Punkt, wo ich verletzt bin und mich aufrege und mein Stolz sich regt gegen diese Reaktion. Dass du dich weigerst, meine Gastfreundschaft in Anspruch zu nehmen, was eine gewisse Sicherheit für dich bedeuten könnte, und was ich nur anbiete, weil ich dich anbete, ist erniedrigend. Nicht, weil es eine Frage der Einstellung ist, sondern weil ich dadurch klar verstehe, dass Frau B. es mit mir nicht aushält, weil ich schwul bin. Sie leidet. Also gut. Wenn sie leidet, verletzt mich das auch.
Von einer Insel. Wenn einer fortgeht, muss er den Hut mit den Muscheln, die er sommerüber gesammelt hat, ins Meer werfen und fahren mit wehendem Haar. Er muss den Tisch, den er seiner Liebe deckte, ins Meer stürzen. Er muss den Rest des Weins, der im Glas blieb, ins Meer schütten. Er muss den Fischen sein Brot geben und einen Tropfen Blut ins Meer mischen. Er muss sein Messer gut in die Wellen treiben und seinen Schuh versenken, Herz, Anker und Kreuz, und fahren mit wehendem Haar. Dann wird er wiederkommen. Wann? Frag nicht.
Es klingt, wie es manchmal in mir zu klingen beginnt. Wenn die Stille eintritt, sind Hunger und Durst unspürbar. Die Briefe können nicht mehr gelesen werden, die Antwort bleibt aus. Es klingt so, wenn ich mich aus allen Umarmungen löse, aus Glückseligkeit.
Liebe, dunkler Erdteil heißt ein Gedicht, das Ingeborg Bachmann in dieser Zeit schreibt. Es ist ein Programm. Als sich die Beziehung zu Hans-Werner Henze endgültig geklärt hat, als sie formal beschließen, sich wie Bruder und Schwester zueinander zu verhalten und nicht wie Ehemann und Ehefrau, im Frühjahr 1957 fasst sie einen Entschluss. In einem Briefentwurf an Henze mutet er rätselhaft an. Sie spricht vom anderen Ende der Welt. Sie spricht von ihrer Beziehung zu Männern, vor allem aber von einem Alleinsein, das vielleicht zerstörerisch sein kann.
Wenn du diesen Brief haben wirst, so beginnen oft die Briefe vor dem Selbstmord. Aber der meine ist nicht einer von dieser Art. Vielleicht sogar einer zu leben. Und etwas sagt mir, dass du mich verstehen wirst. Diese ungewöhnliche Entscheidung, die mich, ich weiß nicht, wie viele Kilometer von hier wegführt. Es sind viele, viele. Und es ist das andere Ende der Welt. Es ist nicht nur Leidenschaft, die mich zu dieser Entscheidung treibt, sondern viel mehr, und wenn du willst, mehr als Leidenschaft, aber in sich ein Begreifen der Leere, die ich erlitten habe und die ich künstlerisch erleide. Wenn ich heute gehe, bitte ich dich nur um eine Sache, im Falle meiner Rückkehr mich nichts zu fragen und für mich da zu sein, und mich zu fragen, ob ich den Tee nachher oder später trinken will und mir die Zyklamenfarbe aufzubewahren. Ich liebe dich noch, aber ich werde das immer tun. Aber es ist eine andere Liebe, eine, die Zweifelssorge nicht kennt, rein und brüderlich. Und da gibt es etwas anderes, das zerstört und zerstörerisch ist, alles oder nichts in sich dazu angetan, mich einmal wissen zu lassen, was ich wert bin und was ich nicht wert bin. Und ich bin es, Hans, ich allein, die Dinge so auf die Spitze treibt, denn die Männer sind Feiglinge. Es ist merkwürdig, dass ich vor kurzem etwas über diesen dunklen Erdteil geschrieben habe, und nun gehe ich wirklich dorthin. Und ich fühle diesen alten, starken Mut.
Weiß Gott, was diesmal in dich gefahren ist. Und nun musst du auf dieser Insel leben. Und so warst du immer. Immer, immer, immer. Oh, du Pirat! Und was würdest du sagen, wenn ich doch eines Tages nachkäme? und dich zurückholte, eh der Vulkan Feuer speit und du vergiftet von dem Zisternenwasser und von den Selbstgesprächen. Und weiß Gott, wie du das aushältst, Tag und Nacht.
Dann ist die Zeit weitergegangen und sie hat eines Tages in Paris einen anderen Mann kennengelernt und hat mich verlassen. Für etwas sehr viel Konkreteres und Anstrengenderes als mich, Max Frisch.
Der Ton zwischen Bachmann und Henze ändert sich. Im Juli 1958 zieht Ingeborg Bachmann zu Max Frisch nach Zürich. Es ist eine Beziehung, die letztlich zu ihrem Lebenstrauma wird. In einem langen Fernsehfilm, den Peter Hamm über Ingeborg Bachmann gedreht hat, kommt auch ihr damaliger Lektor Reinhard Baumgart zu Wort.
Sie hatte einfach keine handwerkliche Robustheit, mit der man ein ganzes Autorenleben durchhält und dann Autor als Beruf leisten kann. Und dann lebte sie ja jahrelang mit so einem wirklich einem Dichterprofi wie Max Frisch zusammen. Und sie hat mir oft erzählt, was mich wahnsinnig macht, ist, er geht nach dem Frühstück rauf und schon höre ich nach kurzer Zeit seine Schreibmaschine klappern, das läuft und läuft und ich sitze da und brüte und es kommt und kommt nichts.
Und es ist jedenfalls, kann ich einmal die Tatsache feststellen, dass wir als Mann-Frau, als Paar gelebt haben, jeder arbeitend, jeder kenntnisnehmend von der Arbeit des anderen, aber eine Zusammenarbeit oder eine Beeinflussung oder auch nur eine Stimulation, glaube ich, hat nicht stattgefunden.
Die gemeinsame Arbeit mit Hans-Werner Henze jedenfalls leidet zunächst nicht. Sie schreibt mehrere Texte und Libretti für ihn. In allen persönlichen Krisenmomenten Bachmanns sichert Henze ihr seine Unterstützung zu und bietet seine Wohnung als immerwährende Fluchtburg an.
Habe eine große Ruhe und Stille. Und bin friedlich und freue mich. Ach, wenn ich doch auch von dir derartiges hoffen dürfte. Du hast mich mit dem Roman deines Lebens zwar etwas amüsiert, aber schließlich nicht nur. Aber dass du eine seltsame Pflanze bist, ist dir hoffentlich klar. Ich habe viel darüber nachgedacht und bitte dich, vor allem eines zu tun: dem Instinkt folgen und dem Prinzip der größtmöglichen Schwere und Sorgenlosigkeit. Nur so kann man arbeiten, wozu man ja schließlich da ist.
Spätestens mit der Uraufführung seines Undine-Balletts in London 1958 ist Henze ein internationaler Star. Im Laufe der 60er Jahre haben die beiden immer weniger Kontakt. Je mehr sich Henze im Jet-Set bewegt und mal aus New York, mal aus Hongkong, mal aus Detroit, Berlin, Paris oder London schreibt, desto fester und rigider wird sein Stil. Von den hochstürmenden Fantasien früherer Tage ist er weit entfernt. Bachmann, durch die Beziehung mit Max Frisch existenziell verwundet, schreibt hingegen immer diffuser. Doch als sie sich Anfang 1963 entschließt, sich von Max Frisch zu trennen und völlig hilflos ist, ist es Henze, an den sie sich wendet. Er kommt sofort zu ihr an den Zürichsee und holt sie ab, fährt mit ihr durch Italien.
Ich habe so tun müssen, als sei nichts. Nur ein bisschen Krankheit. Aber das stimmte nicht. Es war nicht ein bisschen Krankheit, sondern ich musste vor 2 Monaten in die Klinik, weil ich versucht habe, mich umzubringen. Aber das werde ich nie wieder tun. Es war eine Verrücktheit, und ich schwöre dir, dass ich das nie wieder tun werde. Du denkst vielleicht, es sei meine Schuld, dieses Ende, aber das stimmt nicht. Wenn man überhaupt von Schuld sprechen will, dann ist es die Schuld von Max. Sonst wäre es mit mir nicht so weit gekommen. Tatsache ist, dass ich tödlich verletzt bin und dass diese Trennung die größte Niederlage meines Lebens bedeutet. Ich kann mir nichts Schrecklicheres vorstellen als das, was ich durchgemacht habe und was mich bis heute verfolgt, auch wenn ich heute anfange, mir zu sagen, dass ich weitermachen muss, dass ich an eine Zukunft denken muss. an ein neues Leben.
Unser Alltag war nicht vom Sex belastet. Unser Alltag war ein Fest. Wir hatten immer Fest, jeden Tag. Unser Zusammensein war festlich, unser Essen war festlich, unser Spaziergang war festlich. Unsere Entdeckungen Neapels und der napolitanischen Freunde, die wir hatten, waren Feste. Unser Schreiben war, wir waren begeistert von unseren Arbeiten, auch von unserer fast ironisch geführten affektiven Situation, in der die Arbeit sehr stark hineinwirkte. Und wir hatten eine Geheimsprache, wir hatten einen Geheimcode. Man brauchte sich niemals zu belügen. Es war vollkommen überflüssig, sich zu belügen. Etwas ganz Herrliches, wo gibt es sowas? Ein Zustand, ein nirvanahafter Zustand zwischen zwei Menschen. Es gab so etwas wie einen Aufenthalt in einem Land der Begeisterung, wo Eros und Intellekt und Jungsein und Glück zusammengehen, zusammenfließen. Und das war eigentlich dasjenige, was unsere Beziehung so sehr anders machte, als die üblichen zwischenmenschlichen Beziehungen sind.
Das letzte Gedicht, das Ingeborg Bachmann geschrieben hat, stammt aus dem Jahr 1967, 6 Jahre vor ihrem Tod. Es hat den Titel Enigma, Rätsel, und das Motto für Hans-Werner Henze aus der Zeit der Ariosi. Aus der Zeit, als er ihre Gedichte vertonte.
Nichts mehr wird kommen. Frühling wird nicht mehr werden. Tausendjährige Kalender sagen es jedem voraus. Aber auch Sommer. Und was so gute Namen wie sommerlich hat. Es wird nichts mehr kommen. Du sollst ja nicht weinen, sagt eine Musik. Sonst sagt niemand etwas.
Geschrei aus trockenen Kehlen brach los. Eine Musik, könnte ich auch sagen, ein wilder, frenetischer Gesang, der vom Hügel herunter über den Weg und zum Meer stürzte.
Wir blieben stehen und sahen einander erschrocken an. Denn die Zikaden waren einmal Menschen. Sie hörten auf zu essen, zu trinken und zu lieben, um immerfort singen zu können. Auf der Flucht in den Gesang wurden sie dürrer und kleiner, und nun singen sie, an ihre Sehnsucht verloren, verzaubert, aber auch verdammt, weil ihre Stimmen unmenschlich geworden sind.